Ja, Matthias Horks, als Zukunftsforscher sind Sie aufgrund der aktuellen Situation sicherlich gerade ein ziemlich gefragter Mensch. Viele Menschen wüssten nämlich nur zu gerne, ob die Welt nach der Corona-Krise wieder so sein wird, wie sie vorher war. Was antworten Sie diesen Menschen?
Ich würde mal sagen, mit dem Verstand eben des Prognostikers ist es eben sehr unwahrscheinlich, dass ein so tiefer Eingriff in unser aller Leben, in unsere Erfahrungswelt, in unseren Alltag, in unsere letztendlich auch Wertesysteme, dass der ohne Spuren bleibt, ohne Veränderungen in den tiefen Schichten der Gesellschaft. Das war ja bei großen Krisen immer so. Denken wir mal an den Zweiten Weltkrieg oder denken wir auch an die katastrophischen Ereignisse im Mittelalter und danach. Richtig große Events, die uns alle beeinflussen, beeinflussen eben auch das Denken und das Fühlen der Menschen, und dadurch entsteht eine neue Kultur. Das ist die entscheidende Theorie dahinter. Dass jetzt also in der Wirtschaft und in anderen Bereichen manches vielleicht wieder so sein wird wie früher, das kann schon sein. Aber zum Beispiel mal eine interessante Frage an uns alle gestellt: Wird es in einem Jahr noch dieselben Art von Kreuzfahrtschiffen geben, die dann in Venedig einfahren und tuten und 3.500 Leute aus Festland entlassen? Nicht? Also wird das so sein? Und da würde ich doch mal die These wagen: Einiges wird sich ganz schön nachhaltig verändern.
In Ihrer Kolumne mit dem Titel «Die Welt nach Corona» machen Sie ja ein sehr interessantes Gedankenexperiment, nämlich eben diese sogenannte Regnose. Können Sie uns noch etwas erläutern, was es mit diesem Begriff auf sich hat?
Also ich mache seit ungefähr 25 Jahren Prognosen, und man kann Prognosen heute relativ an vielen Punkten relativ gut machen. Also man kann schon voraussagen, wie sich jetzt die Corona-Krise entwickelt, wie sie wieder abebbt. Wir haben inzwischen genügend Informationen und Daten dazu, aber das weiß man im Grunde genommen auch, wenn man ein bisschen die Medien betrachtet. Meine Erfahrung mit Prognosen ist immer so, dass wenn sie ganz zutreffend sind oder sehr hohe Wahrscheinlichkeitsgrade haben, werden sie oft abgelehnt. Also das haben wir ja erlebt mit, es wird eine Erderwärmung geben und die wird große Schwierigkeiten bringen. Da sagen viele Leute innerlich, nö, das stimmt nicht. Das glaube ich nicht oder das interessiert mich nicht. Also die Frage ist, in welche Beziehung kommt man zu einer Prognose? Wenn man jetzt einfach in die Zukunft schaut, dann ist ja das Hirn gewissermaßen von Angst geprägt. Wir sind ja Angstwesen und deshalb übersteigern wir dabei natürlich das Katastrophische, was wir sehen, also Zusammenbruch und solchen Epidemien unfassbaren Ausmaßes. Und das verzerrt das Zukunftsbild. Dadurch sind wir gar nicht in der Lage, wirklich nach vorne zu gehen. Und die Regnose setzt uns quasi in einen Zustand hinein, wo wir die Krise quasi überstanden haben und von vorne aus zurückschauen und dann merken, Moment mal, da ist ja vielleicht einiges passiert, auch in unseren Köpfen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn Sie mit dem Rauchen aufhören und sich dabei mit Ihrem zukünftigen rauchfreien Ich konfrontieren, nicht? Also das rauchfreie Ich hat dann die Zigarette gar nicht mehr nötig. Und deshalb können Sie sie auch wegwerfen. Das ist so ein Trick, um sich quasi in die Zukunft zu beamen und sich dabei selbst zu verändern und zu beobachten.
Sie sagen eben, in einer Prognose steht uns gerade jetzt in einer solchen Situation ein wenig die Angst im Wege. Aber was ist denn das eigentlich? Weshalb haben viele Menschen gerade jetzt so viel Angst?
Ja, das ist einfach zu erklären, weil die Situation angsterregend ist. Wir werden gewissermaßen aus Routinen vertrieben, mit denen wir bis jetzt unser Leben bewältigt haben. Und haben eben Angst, dass wir dann nicht überleben könnten oder dass es uns dann schlecht geht, nicht? Also wenn man das Gefühl hat, man kann nicht mehr von zu Hause weglaufen, wenn es einem dann nicht gefällt, oder man kann nicht alles wegklicken, was um einen herum ist, dann erzeugt das erstmal eine Angst. Umgekehrt ist es aber auch eine Herausforderung, weil wir machen ja die Erfahrung plötzlich, dass wir dann zu Hause eingeschlossen sind, aber die Welt existiert immer noch und wir können vielleicht sogar ganz gut damit umgehen. Wir sind vielleicht sogar erleichtert, dass wir nicht mehr all die ganzen Ablenkungen und Kompensationen haben. Wir sind plötzlich Menschen wieder nahe, die wir vielleicht schon seelisch aus den Augen verloren hatten. Und erstaunlicherweise ermordet man sich meistens doch nicht direkt mit dem Messer. Also diese ganzen Ängste sind natürlich immer noch auf das Ungewohnte, auf das Neue bezogen. Und das Überraschende ist eben, dass man dann sagt, hoppla, das ist ja eine ganz andere Welt. Wir fangen plötzlich wieder an zu telefonieren, wir kommunizieren viel genauer, viel liebevoller auch. Also jedenfalls erfahren das viele Menschen so. Nicht alle, weil eine Krise ist ja auch dadurch gezeichnet, dass manche Menschen in ganz große Bedrängnis geraten. Also wenn man das in den Krankenhäusern Norditaliens jetzt erlebt hat, dann ist das natürlich kein Erleben von etwas Neuem. Aber im Prinzip macht uns das Neue Angst und wir sind als Angstwesen, also unser evolutionäres Überleben, das war ja nur möglich, weil wir immer ein bisschen mehr Angst hatten als unbedingt notwendig. Ja? Also man konnte den Säbelzahntiger vielleicht einmal verwechseln, aber nicht zweimal mit einem Busch, der im Wind schwankt. Ja? Das ist, also deshalb ist unser Hirn immer so ein bisschen aufgedreht. Es sucht immer nach allen möglichen Gefahren. Und da steigert es sich auch gern hinein. Und das hat natürlich Folgewirkungen. Das kann auch Gesellschaften zerstören. Also Hysterien können Gesellschaften zerstören. Das ist wahrscheinlich die eigentliche Gefahr.
Wir sehen uns im Moment ja gewissermaßen eben mit einem Paradox konfrontiert. Einerseits müssen wir zueinander auf Distanz bleiben. Andererseits gibt uns gerade diese Distanz irgendwie ein Gefühl der Verbundenheit mit der Allgemeinheit. Wie erklärt sich denn dieses Paradox?
Ja, das ist letztendlich mit unseren Selbstimaginationen und Selbstvorstellungen im Hirn verbunden. Wir haben ja immer das Gefühl, dass wir gewissermaßen aus den Augen, aus dem Sinn, dass wir die Beziehung verlieren zur Außenwelt und zur Gesellschaft und dass das eigentlich ein sehr brüchiges Feld ist. Also wir trauen dem Frieden nicht, nicht? Wir glauben auch, dass Politiker immer was Böses wollen oder oft glauben wir das. Und in der Realisierung dieses Zustands, also wenn wir plötzlich zu Hause eingeschlossen sind, merken wir, dass wir auch ganz erstaunliche Fähigkeiten haben. Also wir haben durchaus die Fähigkeit, jemandem nahe zu sein, der körperlich nicht anwesend ist. Das haben wir aber auch ein bisschen vergessen, weil wir mit unserem Kommunikationsverhalten uns immer die Leute auch weggeschoben haben, nicht? Also wir haben lieber irgendwelche Smileys geschickt und irgendwelche oberflächlichen Botschaften, als statt zu telefonieren und jemandem zuzuhören. Und das tun wir jetzt aber oft wieder. Also das Telefonieren ist plötzlich wieder in Mode gekommen. Früher hat man ja niemanden mehr erreicht, ne? Und die Anrufbeantworter waren auch schon abgeschaltet. Und jetzt schickt man, weil man die anderen braucht, kommuniziert man eben auch mit. Und dadurch entsteht was Realistisches im Hirn. Also wir erleben wieder auch die Stärke von Kommunikation. Wenn wir sie ernst nehmen, wenn wir sie wirklich machen, ja, also wenn wir sie eben nicht quasi oberflächlich machen. Und das ist ein, glaube ich, ein gutes Gefühl, ein Gefühl von Selbstvergewisserung. Die Welt fällt eben keineswegs auseinander, wenn wir uns mal voneinander auch entfernen, sondern sie wird auf eine neue Art und Weise wieder rekonstruiert. Und dieses Rekonstruktionsgefühl ist, glaube ich, das, was viele Menschen in der Krise sehr stabil macht. Also wir laufen eben nicht Amok, selbst wenn wir in einer engen Wohnung sitzen, sondern unser Hirn öffnet sich und wir entdecken das Neue. Das ist für den Zukunftsforscher natürlich eigentlich der Schritt, in dem Zukunft entsteht.
Wenn wir über die Zukunft sprechen, kommen wir ja nicht daran vorbei, auch über Politik zu sprechen. Auch hier stellen sich nämlich ganz interessante Fragen. Zum Beispiel fragen sich im Moment viele Leute, ob denn klimafreundliche Parteien nach der Krise weiterhin auf dieser Erfolgswelle reiten, die sie jetzt vor der Krise verbuchen konnten. Was meinen Sie?
Also es kann sicherlich erstmal einen Backlash geben, weil natürlich auch die fossilen Industrien werden von manchen Staaten dann ja massiv subventioniert, nicht? Also Amerika wird natürlich seine Ölindustrie massiv versuchen, wieder aufzupäppeln. Und es gibt auch ein gewisses Nachholbedürfnis, das ist ja klar. Aber es spricht doch auch sehr dafür, dass wir eine langfristige Verlangsamung dieser Hyperdynamik erleben, mit der das Weltsystem sich entwickelt hat. Also dieses immer mehr Flüge, immer billiger, immer fragilere, aber dafür effizientere Wertschöpfungsketten. Also Autos werden heute aus 8000 Teilen zusammengebaut, die aus irgendwelchen chinesischen Fabriken kommen. Und das erzeugte eben eine Art Erhitzung und Überbeschleunigung, aus der ja letztendlich auch der Coronavirus entstammte. Und das Beispiel mit dem Kreuzfahrtschiff ist, glaube ich, schon ganz erhellend. Es werden natürlich wieder Flugzeuge fliegen, aber werden die wieder vollgestopft sein? Werden sie immer schnellere Turnovers haben können? Also wir haben ja auch realisiert, dass Corona vielleicht nicht der einzige Virus ist, der da draußen herumkreucht. Und das kann schon einen lang andauernden Effekt haben darüber, dass es Mäßigungen gibt. Also ich würde das mal mit dem Begriff der Mäßigung bezeichnen. Und das ist letztendlich ja das große Ziel der Umweltschutzbewegung und der grünen Parteien, ist ja die Gesellschaft ein Stück weit zu entschleunigen und dadurch unsere CO2-Produktion runterzusetzen. Das ist ja ein ganz zentrales Element. Und wenn diese Parteien das eben klug machen, wenn sie nicht nur auf Verzicht setzen und auf Angstargumente, sondern gewissermaßen die Corona-Erfahrung, dass wir uns verlangsamt haben, aber die Gesellschaft, die Zivilisation trotzdem erhalten geblieben ist, wenn wir das nutzen, dann glaube ich, wird das auch nutzen. Ob es jetzt den Parteien, den grünen Parteien direkt nutzt, ist noch die eine Frage. Die andere Frage ist ja, wird sich die Idee der Entschleunigung durchsetzen, vielleicht auch in den anderen Parteien? Und da war, glaube ich, ja etwas schon vorher absehbar, dass das Ökologie-Thema nicht mehr wirklich ignorierbar ist. Ja? Also dieser Grundansatz zu sagen, wir müssen immer mehr Gas geben, der ist natürlich zerbrochen und der ist jetzt in der Corona-Frage noch einmal viel tiefer zerbrochen worden. Das sind auch mentale Muster, die dann sich wandeln und da entstehen neue Mehrheiten.
Wenn wir das jetzt alles so zusammenfassen, was Sie gesagt haben, würden Sie, um es auf den Punkt zu bringen, sagen, ja, das Corona ist auch entstanden, weil wir eben die globale Klimaerhitzung nicht so ernst genommen haben.
Es ist wahrscheinlich Ausdruck einer zu großen Verdichtung von Menschen mit wildlebenden Tieren. Aber vielleicht gab es das auch in der Urzeit auch schon. Ja? Also das ist auch ein bisschen Zufall. Die Geschichte lebt ja auch über ihre Zufälle, über ihre Koinzidenzen, die dann entstehen, über ihre plötzlichen Anstöße, in denen so ein Tipping Point entsteht. Und wir haben ja viel erfahren oder erleben viel über unsere gegenseitigen Abhängigkeiten, über unsere Abhängigkeiten von Umwelt, von Natur, von Versorgungssystemen. Wir lernen da etwas drüber. Und ich denke, anders als viele Misanthropen, die ja jetzt auch wieder sehr laut werden, auch in den Medien, die sagen, der Mensch ist ein Fehlkonstrukt, wir werden nie was lernen, glaube ich, dass Menschen doch in der Tat andere Verhaltensweisen erlernen können. Das hat ja auch die Krise gezeigt. Und dass wir uns schon wandeln, wenn wir eine Krise ernst nehmen, wenn wir uns quasi ihr anverwandeln. Ja? Und das ist eigentlich auch so mit diesem Gedankenspiel gedacht, wenn wir uns jetzt mal in einem halben Jahr auf den Markusplatz in Venedig versetzen und dort beobachten, wie verhalten sich Menschen, wie laufen die. Ja? Klar, sie haben vielleicht Masken auf, aber ist es das alleine? Ist es nicht auch unser ganzes Weltverhältnis, dass sich da ändert, die Hektik, die rasende Form, mit der wir uns in Massen zusammentun, wird dann noch ein Kreuzfahrtschiff einlaufen. Das erinnert ja heute eher an ein schwimmendes Seuchensanatorium. Also die Gedanken, die mentalen Muster, die sich in unserem Kopf zusammensetzen, die werden eben andere. Wir werden andere Menschen. Also ein Nachkriegsbewohner von Deutschland, ich kann das aus eigener Erfahrung so ein bisschen sagen, weil ich ein klassisches Nachkriegskind bin, der hat schon anders gedacht als die Menschen in der Nazi-Zeit oder in der Weimarer Republik oder vorher. Und er hat auch ein bisschen anders gefühlt. Das heißt, dass wir trotzdem immer noch Menschen sind im Vergleich zu unseren Vorfahren, aber es heißt eben auch Differenzierung. Es gibt eine humane Evolution und die wird durch Katastrophen eben mitgeprägt.
Es ist ja auch ziemlich spannend zu beobachten, dass es eben nun solche Menschen gibt, die sich nun sehr hoffnungsvoll zeigen in Bezug gerade auf das, was sie jetzt äußern. Und dann gibt es aber auch solche, die dafür eben überhaupt kein Verständnis haben und nicht an eine bessere Zukunft glauben wollen. Was antworten Sie denn diesen eher, wenn wir so sagen wollen, pessimistischen Menschen?
Ja, man bestätigt sich ja immer seine Weltsicht in solchen Ereignissen nicht. Und wenn man ein Schlechterwisser ist, also ich unterscheide immer Besserwisser und Schlechterwisser. Besserwisser können einem auch auf die Nerven gehen. Schlechterwisser wissen aber, dass alles immer schlechter ist. Ne? Und das ist natürlich ein Trick, weil der Pessimismus versucht ja nur, sich quasi auf alle möglichen negativen Ereignisse vorzubereiten, weil er denkt, das tut dann weniger weh. Aber das ist natürlich ein Irrtum. Und im Grunde genommen weist uns diese Krise ja darauf hin, dass wir auch eine Verantwortung haben für unsere Welthaltung. Sie können ja mit Pessimismus andere Menschen vergiften. Also wenn Sie in einer Liebesbeziehung immer pessimistisch sind, dann ist die Liebe ziemlich schnell tot. Wenn Sie in einer Gesellschaft immer pessimistisch sind, dann sind Sie natürlich dekonstruktiv. Ja, dann nutzen Sie das letztendlich das mögliche Schlechte zum Machterhalt. Das ist ja das Prinzip des Populismus. Und deshalb glaube ich, dass sich die Grenzen hier schon ein bisschen verschieben, dass mehr Menschen spüren ihre Selbstwirksamkeit. Ja? Also es ist in der Tat so, wenn alle Leute glauben, dass die Welt immer schlechter wird und untergeht, dann wird das auch so sein. Ja, weil die Zukunft entsteht eben auch aus Glauben oder aus, also handelndem Glauben letztendlich. Und ich kann das nur widerspiegeln. Also ich kann ja niemanden am Denken hindern, am Negativdenken hindern oder ihm klar machen, dass er eigentlich in die Depression nach außen kehrt, auch wenn das so ist. Wenn man das nicht nachvollziehen kann, dann wird das nicht funktionieren. Aber es ist einfach so, wir sind für unsere Zukunft verantwortlich. Auf der individuellen Ebene verstehen das heute Menschen sehr viel besser, glaube ich. Wir müssen Entscheidungen treffen in unserem persönlichen Leben. Wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen, uns selbst einzuschließen, um alte Menschen zu schützen. Ja, wir hätten ja auch anders entscheiden können. Wir hätten sagen können, so wie manche Angelsachsen das ja auch wollten, wir sind jung, wir überstehen das schnell und ob dann die Alten sterben, die müssen eh sterben. Ja. Aber diesen Zynismus haben wir uns ja nicht angetan. Wir haben als Zivilisation, eigentlich als Weltzivilisation, eine Entscheidung getroffen. Und aus dieser Entscheidung folgen Konsequenzen. Und diese Verantwortung für die Zukunft, ja, also das ist eben, wenn man das annehmen kann, dann ist man auch zukunftskompetent mit sich selbst. Und ich glaube, das ist eine faszinierende Idee, die sich momentan durchsetzt, dass wir tatsächlich ein Wörtchen mitzureden haben und dass unsere Gedankensysteme eine große Rolle dabei spielen, wie wir Zukunft gestalten. Das ist, glaube ich, das eigentlich Interessante. Auf das möchte ich hinaus.
Sie sagen auch, dass das Coronavirus ja sowas wie Visionen hinterlässt. Was sind das für Visionen, die uns dieses Virus derzeit hinterlässt?
Also ich glaube einfach die Vision einer adäquateren Welt, weil wir ja oder viele Menschen eben erfahren haben, dass wir in diesem erzwungenen Stillstand plötzlich Dinge wiederentdecken, die wir vermissen und dass wir gleichzeitig Dinge, von denen wir glaubten, existenziell abhängig zu sein, ja, also Party machen und exzessiver Konsum und durch die Welt rasen. Und viele haben ja gedacht, wenn das uns genommen wird, dann sind wir tot. Ja? Das kriegen wir gar nicht hin. Und plötzlich enthüllt sich da eine andere Wirklichkeit. Wir merken plötzlich, dass die alte Wirklichkeit eine virtuelle Realität war. Ich kenne ganz viele Leute, die wollen gar nicht in die alte Zeit zurück, ja, wo angeblich alles so normal war. Das mag vielleicht in der Schweiz ein bisschen merkwürdig klingen, weil in der Schweiz natürlich die Welt tatsächlich oft noch heil ist. Aber für Menschen in diesen sehr beschleunigten Kulturen und Gesellschaften des Industriesystems sind die Ängste ja eher in der Normalität schon vorhanden. Also war das eigentlich, wir haben zum Beispiel eine Umfrage in Deutschland, dass die Deutschen ungefähr nur halb so viel Angst haben jetzt in der Krise als vorher. Ist das nicht erstaunlich? weil die Katastrophe plötzlich da ist und sich aber nicht als Weltuntergang erweist. Und vorher ist alles diffus, ja, wir wissen es nicht und da kommt mehr Kriminalität und das sind Ausländer und da kommen Flüchtlinge und das ist alles so undurchschaubar und plötzlich entsteht so eine neue Realität. Und daraus, aus dieser Erfahrung entwickelt sich meiner Meinung nach ein neuer Realitätscode im Innern der Gesellschaft, der sich ausbreiten kann oder eben nicht. Aber man kann ihn blockieren, man kann versuchen, so laut zu schreien, dass das Alte wieder her muss. Aber ich glaube, es werden eben Spuren bleiben. Also zum Beispiel, ich kann das jetzt für mich mal so sagen, ich habe mich entschieden, mein Kommunikationsverhalten dauernd zu ändern. Ich schaue keine alarmistischen Talkshows mehr, in denen sich die Leute anschreien. Ich schicke keine sinnlosen Mails. ich wähle mehr aus in meinem Leben. Das ist jetzt eine Entscheidung, die ich individuell treffe. Das wird noch nicht viel die Zukunft verändern, wenn ich das tue. Aber durch meinen Text habe ich ja gewissermaßen andere dazu eingeladen, das auch zu tun. Und ich hatte am ersten Tag 1,5 Millionen Zugriffe auf meinen Text. Und im Laufe der Woche waren es dann 5 Millionen. Und es ist inzwischen in 20 Sprachen übersetzt und ich kriege plötzlich Reaktionen aus China. Ich sage mal, das ist einfach interessant.
Heißt das grundsätzlich, diese Krise ist eigentlich auch ein wenig eine Chance für mehr Individualismus?
Ja, aber es ist immer die Frage, was man als Individualismus bezeichnet. Das ist ja, diese Worte sind ja schlüpfrig, nicht? Also wir sollten auch das als Anlass nehmen, unsere Worte mal zu überprüfen. Individualismus ist meistens ein Vorwurf. Der geht ja immer an andere. Ne? Die anderen sind immer Individualisten, man selbst ist natürlich ein moralischer Gruppenmensch. Aber Individualismus für mich ist Selbstwirksamkeit. Das heißt, dass ich mich selber ein bisschen verstehe, wie ich ticke und dass ich mich auch selber verantworten und beruhigen kann. Und das bedeutet eben auch, dass ich sozialfähig bin. Also Individualismus ohne Sozialität ist Quatsch, dann ist es nämlich Einsamkeit. Und ich glaube, dass die Anregung zur Selbstwirksamkeit, also kümmere dich um dich, schau auf dich und schau auf andere, das ist in der Tat in dieser Krise in einer erstaunlichen und wunderbaren Art und Weise entstanden. Und jetzt kann man natürlich sagen, das interessiert uns jetzt nicht weiter. Wir gehen jetzt zur Tagesordnung über. Oder man kann eben die Krise annehmen. Das ist ja im Leben immer so. Eine Krise führt ja dann, wenn wir sie nicht annehmen, zu immer weiteren Krisen. Also wenn wir jetzt einfach so weitermachen wie bisher, also immer schneller rennen, hasten, mehr produzieren, mehr konsumieren, dann ist ja klar, dann ist die nächste viel größere Krise eine wirklich unbeugsame und erbarmungslose globale Erwärmung. Das ist eben der Punkt. Und wenn man eine Krise annimmt und sich selbst dabei mit einbezieht, dann wird sie fruchtbar. Dann erzeugt sie wirkliche Zukunft. Also Zukunft im Sinne des anderen, des nachhaltigeren oder eben des in der Zukunft besser sich bewährenden. So sehe ich das. Ja? Also wie gesagt, ich kann gar nicht genau voraussagen, ob man diese Krise jetzt quasi schnell wieder ad acta legt und dann so weitermacht wie bevor. Ich habe nur die Vermutung, dass viele Menschen verstehen, dass sie quasi in einer Beziehung mit der Zukunft sind, nämlich über ihr eigenes persönliches Verhalten. Und dabei meine ich jetzt keinen Verzicht. Ja? Also ich finde immer, Ökologie und Nachhaltigkeit als reine Verzichtsübung ist irgendwie, wird es nicht bringen. Das funktioniert nicht. Menschen wollen ja in Reichtum und in Fülle leben. Aber was ist Reichtum und Fülle? Also ist das, dass ich noch mehr Billigfleisch esse und noch billiger nach Mallorca fliege und dass ich noch mehr in noch größeren Kreuzfahrtschiffen unterwegs bin? Das ist eben die Frage. Und das ist meine These, dass wir durch diese Krise angeregt werden, ganz stark in diese Richtung zu fühlen und zu denken.